Kommen wir nun zu einem tagesaktuellen Thema, zum Hambacher Forst. Der Hambacher Forst ist in den letzten Tagen zum Symbol für die Klimabewegung geworden, kann man sagen. Zahlreiche AktivistInnen reisten in den letzten Wochen ins Rheinland, um gegen die Rodung des Waldes und für einen Ausstieg aus der Kohleenergie zu demonstrieren. Mit einem Aktivisten, der auch an Aktionen teilgenommen hat, bin ich nun am Telefon verbunden. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Der Hambacher Forst war mal über 4000 Hektar groß, mittlerweile sind noch 200 Hektar übrig. Nach der geplanten Rodung sollen es noch ca. 100 Hektar sein. Dafür pflanzt RWE allerdings an anderen Stellen neue Bäume, sodass die gesamte Waldfläche in Zukunft laut Angaben von RWE sogar größer ist als die alte. Also warum trotzdem der ganze Protest, wenn der Wald eigentlich sowieso schon fast weg ist auch?
Also ganz klar, der Protest richtet sich daran letzten Endes, dass dieser Wald sozusagen nach der letzten Kaltzeit entstanden ist. Es war die sogenannte Weichselkaltzeit. Das ist erstens eine extrem besondere Waldgesellschaft. Das ist ein Stiel-, Eichen-, Hainbuch- und Maiglöckchenwald. Genau, dieser Wald ist so ungefähr 10.000 Jahre alt, 12.000 Jahre. Und dieser Wald hat über diesen Zeitraum schon so viel Kohlenstoffdioxid gespeichert, dass es letzten Endes auch bedingt durch das Alter der Bäume, da stehen wunderschöne große Stieleichen und Buchen, ja, die um die 200, 300 Jahre alt sind, 150 Jahre alt, und letzten Endes, dass diese Kompensation oder letzten Endes die Bäume, die nachwachsen müssen, ja, also das, was letzten Endes so ein alter Baum bringt und leistet für die Gesellschaft sozusagen als seine Ökosystemdienstleistung, der Baum, der vielleicht schon 200 Jahre alt ist, dafür müssten dann ungefähr, wenn man das mal mit einer Rotbuche sieht, die jetzt 200 Jahre alt ist, um diese Leistung zu, ja, wieder gerecht zu werden, müssten ungefähr 300 kleine Rotbuchen gepflanzt werden, die müssten dann aber schon um die 5 Meter groß sein, ungefähr. Also ist es sozusagen dieses Gegenüberstellen, genau, also man vernichtet erstmal diese Kohlenstoffdioxidsenke massiv, also diesen alten Wald, dieses alte Ökosystem, man vernichtet den Wald, genau, und das wird in mehreren Jahrhunderten nicht kompensieren, also das kann man nicht kompensieren. Also das ist...
Aber der Wald war ja mal total riesig und jetzt ist sowieso, und es bleibt jetzt auch noch die Hälfte von dem, was jetzt steht, soll ja auch noch stehen bleiben. Aber ist der Protest, ist es nicht sozusagen ein bisschen spät, könnte man ja fragen.
Grundsätzlich war es auf jeden Fall schlecht. Also zu spät würde ich nie sagen. Also zu spät ist immer schwierig, so wie die Natur sich entscheidet von ihrer Dynamik her oder wie sich das entwickelt dann jetzt auch gerade im Zusammenhang der Klimaerhitzung, sage ich mal, der Klimaerwärmung. Es war auf jeden Fall um jedes Waldgebiet, um was verloren geht, tagtäglich um jeden alten Baum. Also die sind alle extrem wichtig und es ist sehr schade und ja, also wird Natur vernichtet. Und auch wenn es 200 Hektar Wald sind, wenn es 50 Hektar Wald sind, ja, also jedes Waldgebiet zählt, einfach bedingt durch die sogenannte Ökosystemdienstleistung, die ist einfach, ja, der Natur vor allen Dingen, den Lebewesen, die da sind, also nicht nur Menschen, sondern es gibt ja auch andere nichtmenschliche, ganz wichtige Lebewesen. Also ist das schon ganz entscheidend. Und ob das jetzt, genau, 4000 Hektar sind, leider, also sie sind verloren gegangen, der größte Teil, das ist wirklich sehr schlimm auch. Und ja, also letzten Endes ist es ein Teufelskreislauf. Ne? Also man darf auf gar keinen Fall den Wald fällen. Also das ist sehr kontraproduktiv und ist irgendwie so eine Dilemma-Situation, so ein extremer Widerspruch, um danach in 400 Metern oder 450 Metern die Braunkohle rauszuholen und damit wieder, ja, Emissionen zu erzeugen, die dann der Wald nicht mehr kompensieren kann, weil er einfach nicht mehr da ist, also weil er vernichtet ist, sozusagen. Ja, und dafür braucht man eben eine Vielfältigkeit. Also das heißt, wir brauchen unbedingt alte Bäume, also wir brauchen durchmischte Waldbestände, also von kleinen Bäumen bis wirklich alte Bäume, bis Habitatbäume, auch Totholzbäume, die sind alle extrem wichtig, also wirklich ganz wichtig. Das ist auch Pilze, die dann entstehen, ne, die Bäume zersetzen, wieder Zunderschwamm zum Beispiel, und das ist alles ganz entscheidend. Und sowas habe ich eben dann auch nur in wirklich alten Waldgesellschaften, sozusagen naturnahe Waldgesellschaften, die vielleicht auch genutzt wurden durch den Menschen, durch Holzeinschlag, aber die letzten Endes in ihrer, sage ich jetzt mal, in ihrem Endstadium, man sagt auch so Klimax-Ökosystem, also so ein Endstadium von dem Wald, wie das beim Hambacher Forst sozusagen oder beim Hambacher Wald der Fall ist, genau. Also man braucht diesen alten Wald. Also man kann, also das Argument zu sagen, man pflanzt neue Bäume, das geht so nicht.
Also ein neuer Wald kann den alten nicht einfach ersetzen, sagst du. Richtig. Dagegen ganz wenden genau. sich ja auch viele AktivistInnen und im Hambacher Wald, der auch Hambi genannt wird, leben seit einigen Jahren ja Menschen, auch in diesen Baumhäusern. Hast du Kontakt mal zu denen oder was sind das für Leute, die da in diesen Baumhäusern eigentlich wohnen, über die jetzt so viel gesprochen wird in den Medien und in den ganzen Räumungsaktionen?
Also das ist ganz vielfältig. Also ich kann da erstens ganz wichtig nur aus meiner Sicht sprechen, ne? Also so wie ich das gesehen habe. Ich habe dann Menschen erlebt und auch Menschen kennengelernt. Also das sind erstens ganz liebe Menschen, denen die Umwelt sehr wichtig ist, der Naturschutz und vor allen Dingen auch, die sehr wichtig sind, also dass wir in einer sehr gut organisierten oder in einer Solidargemeinschaft leben. Also das menschliche Miteinander, also wirklich die Menschlichkeit. Wir sind Menschen, wir helfen einander und das im Einklang mit der Natur, so gut wie es eben geht, zum aktuellen Zeitpunkt. Ja, genau. Und die einfach, ja, für die Menschen ist der Wald alles. Ne? Also manche Menschen, die wohnen seit Jahren da und die sind so verbunden mit dem Wald und mit der Natur und die leben da in so einer, sage ich mal, Symbiose schon. Also mit den Bäumen auch. Und auch diese Kooperation, also die Gemeinschaft, die ist schon da in dem Fall einzigartig, die entstanden ist. Und das ist ja so an sich, aus meiner Sicht, denke ich, auch ein ganz wichtiges Gesellschaftsprojekt. So. Und genau.
Also ein wichtiges Gesellschaftsprojekt, wie im Wald auf Baumhäusern zu leben, oder?
Also da geht es dann eher, wie leben Gemeinschaften. Also es ist natürlich, also sehe ich jetzt aus meiner Sicht immer, ne, das ist ganz wichtig. Und ich habe mit Menschen gesprochen natürlich, aber also den ist schon dieser Zusammenhalt extrem wichtig. Und das ist ja auch eine Extremsituation sozusagen, so mitten in der Natur zu leben, auf Baumhäusern, mit den Bedingungen, die die Menschen dann ausgesetzt sind eben. Also, dass das keine gemauerten Häuser sind, sondern dass die wirklich den Naturelementen da, ne, also die leben ja mit den Jahreszeiten auch. So, und ja, ob es jetzt Sommer ist oder Winter, das macht natürlich schon einen Unterschied. Und der Baum wächst auch, der vergrößert sich und ja, genau, leben auch viele Tiere auf den Bäumen mit den Menschen da, die Haselmaus zum Beispiel und ja, genau. Mhm. Und es sind auf jeden Fall, ja, also die Menschen, die ich erlebt habe, sind wirklich sehr verbunden mit dem Wald und für die ist auch so, also denke ich aus meinem Standwinkel eben diese Lebensform oder dieser Zusammenhalt, den es da gibt, also diese Solidargemeinschaft, auch sehr, sehr wichtig.
Ja, das passt ja auch zum Selbstverständnis von Protestgruppen wie Ausgekohlt und anderen Bündnissen, die jetzt auch sich für den Kohleausstieg engagieren und dort protestieren. Da wird in so Selbstverständnissen beispielsweise angegeben, als Ziel den Klimaprotest mit anderen politischen Kämpfen zu verbinden, was du auch eben schon ansprachst, also zum Beispiel Antifaschismus und Antisexismus und andere Dinge auch in dieser Klimabewegung zu leben. Wie gelingt es denn deiner Einschätzung nach, als jemand, der da auch in diesen Protestbündnissen aktiv ist, gelingt es, diese Kämpfe zu verbinden oder ist das eher utopisch?
Nee, ich denke, also das gelingt. Also es ist keine
Inwiefern Utopie. Denn?
Also das geht natürlich erstmal von unten ausgehend. Das ist immer, ja genau, das ist immer die Frage. Also was möchten wir sozusagen kanalisieren? Also inwiefern geht das? Zum Beispiel gibt es da die Klimacamps oder es gibt auch verschiedenste, also zum Beispiel wie die Klimaaktion Thüringen oder andere Klimagruppen über das ganze Land verstreut, über eigentlich die ganze Erde verstreut und. Also das geht einmal über Vernetzung, dann geht es über Informationsveranstaltungen und über die Klimacamps, wo Menschen hingehen können und dann, also sind wirklich Familien da, also wirklich von Kleinkindern bis zu Menschen, die schon älter sind und Familien haben, bis zu jungen Aktivistinnen, die sich dann da vernetzen. Und da gibt es natürlich auch Informationsveranstaltungen, eben einmal über diese ganze Klimagerechtigkeitsbewegung, was ganz wichtig ist. Und dann geht es natürlich auch so Richtung, also Gesellschaftsform und natürlich auch Kapitalismuskritik, weil das ist dann also ganz entscheidend, also was gibt es an dem System zu kritisieren und was gibt es für Gesellschaftsformen oder andere Lebensformen oder wie können sich Gesellschaften weiterentwickeln, also so ein Begriff, sozial-ökologische Transformation zum Beispiel, also das ist schon ein Thema, die Frage, also das wird auch in den Klimacamps oder auch in den Gruppen, ist es ganz entscheidend, weil da hängt auch wieder, alles hängt mit allem zusammen letzten Endes, also Menschen können die Sachen dann nicht isoliert betrachten und das machen auch diese Gruppen oder diese kleinen Gruppen dann auch nicht. Also ja. das geht alles auch ökologische Landwirtschaft, ne? Und. Also das sind Themen, die da mitspielen.
Ja, weil so, wenn man sagt, alles hängt mit einem zusammen, da ist ja ein Punkt auch, dass ihr den sofortigen Ausstieg aus der Kohle fördert, und würde das nicht gerade einen total krassen Strukturwandel für die Beschäftigten bei RWE bedeuten? Viele Kommunen sind ja außerdem Anteilseigner von Aktien bei RWE, sind von den Dividenden abhängig, beispielsweise Essen ist eine Kommune mit sehr viel Langzeitarbeitslosigkeit, und die kriegen Millionen. Wenn es RWE gut geht, geht es auch der Kommune gut, und sie finanzieren soziale Projekte und ähnliches, und wie in einer Gesellschaft, wo Leute durch den Strukturwandel in diesen Regionen so negativ geprägt sind, dass manche auch populistische Parteien wählen und so weiter, wäre es da nicht, wenn man sagt, alles hängt mit allem zusammen, ist es da nicht eigentlich auch riskant zu sagen, wir müssen sofort aus der Kohle raus, und wie werden denn da die Beschäftigten mitgedacht, wenn ihr auch sagt, ihr wollt eine soziale Transformation eigentlich erreichen?
Ja, also das ist ganz wichtig, genau, das hängt damit zusammen auch, also aus meiner Sicht, geht's auch gar nicht, genau, ist es auch sozusagen schon so eine Art auch, ja, irgendwie Klassenkampf. Also die Menschen sind natürlich auch lohnabhängig beschäftigt, ganz klar, bei den Großkonzernen oder zum Beispiel RWE. Also das ist ein extrem wichtiges Thema, diese Menschen mitzunehmen. Darüber wird sich wirklich Gedanken gemacht. Also das heißt, wie schaffen wir das als Gemeinschaft? Da muss natürlich die Politik ganz klar mit einbezogen werden, da eine Transformation durchzuführen letzten Endes. Und das ist dann eben auch der Punkt. Also eine Musterlösung habe ich dafür nicht, ganz klar, auf gar keinen Fall. Die nächste Frage ist dann immer, was sehr interessant ist, es wird dann natürlich auch immer mit Zahlen, also jetzt zum Beispiel, da arbeiten so und so viel 1000 Menschen bei RWE und, ja. Also dann ist auch immer das Interessante, stimmt das denn, wie viele sind das denn? Und also die Sache ist ja zum Beispiel auch, also genau, daran bedingt ist eben, dass man einen Strukturwandel braucht, einen gesellschaftlichen Wandel und eine andere Lösung. Das heißt, wie gelingt es uns, diese Menschen mitzunehmen in eine Gesellschaftsform, oder ich sage jetzt mal in eine Beschäftigungsform oder von mir aus auch in eine Arbeitsform, dass man eben da einen Strukturwandel hinbekommt, indem man quasi also so eine Musterlösung zu sagen, wir generieren jetzt Arbeitsplätze, indem zum Beispiel da jetzt Photovoltaik-Wechselrichter hergestellt werden oder Photovoltaik-Module und, ja. Das ist eine extrem riesige Mammutaufgabe. Also wäre, denke ich, lösbar. Es sind alles natürlich so Ansätze, das kommt jetzt aus meinen Gedanken heraus auch, ne? Also da ist ganz viel, was ich jetzt so reininterpretiere. Ja, aber was Menschen niemals vergessen dürfen, also der Hambacher Forst, der da vernichtet wurde vorher, das war, wie schon gesagt wurde, vollkommen richtig, also 4200 Hektar großes Waldgebiet vorher auch, ein riesiger Wald. Und von dem Wald haben auch sehr viele Menschen gelebt, sozusagen, indem die den mehr oder weniger naturnah bewirtschaftet haben. Und dann gab es natürlich auch noch eine riesige Fläche, das ist, glaube ich, Löslehm. Also man hat auch ganz vielen, sage ich jetzt mal, Landwirtinnen und Landwirten, Bäuerinnen und Bauern sozusagen, also man hat ja auch viele Menschen vertrieben und hat ihnen so sozusagen eine wichtige Lebensgrundlage entzogen, sozusagen, indem man dann eben diesen Tagebau angelegt hat und ausgeweitet. Und demgegenüber stehen ja auch immer dann Menschen, die arbeiten, arbeiten wollen, arbeiten müssen oder also es ist ein ganz wichtiges Thema und es geht uns nicht darum, dass man jetzt letzten Endes, wir wollen keine Fronten aufbauen zwischen RWE-Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und. Also es ist ein ganz wichtiger Punkt auch.
Aber ich glaube, das ist ja teilweise passiert. Also mir ist auch zu Ohren gekommen, dass manche, ich sage nicht, dass du oder irgendwie deine GenossInnen das waren, aber dass es schon auch wie ÖkoaktivistInnen gibt, die dann wie RWE-Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen angehen und sie quasi bedrängen oder ihnen ja irgendwie auch ein schlechtes Gewissen machen wollen, da zu arbeiten, wo man ja eigentlich sagen kann, aus so einer, wo du auch meintest, es ist in gewisser Weise ein Klassenkampf, aus so einer Perspektive man ja sagen kann, RWE ist ein Arbeitgeber, der wenigstens irgendwie die Leute gut behandelt und die Leute da irgendwie auch ihre Familien versorgen können und so weiter, und dann so einen Kampf zusammen mit den Beschäftigten zu führen, ja, deutlich schwerer ist, wenn man sagt, wir selber irgendwie sehen das Klima wichtiger als die Beschäftigung. Und noch ein anderer Punkt, auf dem ich zu sprechen kommen will, ist, dass es ja auch Berichte gab, dass AktivistInnen Kot und Urin auf Polizeibeamte ausgeschüttet haben. Ist es deiner Meinung nach noch legitimer Protest gegen so eine Waldrodung?
Also gibt bestimmt Menschen, die machen das aus Verzweiflung oder aus Notwehr. Also ich sehe das auf jeden Fall so an. Für mich letzten Endes ist es, wenn ich das im Verhältnis sehe, ich muss das Verhältnis sehen, die Verhältnismäßigkeit. Für mich ist es dann legitim, aus meiner Sicht jetzt ganz wichtig, wenn von diesen Menschen, die da wohnen, also letzten Endes die Vernichtung, sage ich jetzt mal, die von RWE ausgeht, die Menschen in aller Welt und ganz klar knallhart, die Menschen in anderen Regionen, in Afrika oder in Asien, bedingt durch die Klimaerhitzung trifft und Menschen sterben, ganz klar. Also Menschen kommen durch den Kapitalismus, der von unserem Land ausgeht, ums Leben. Ja, die haben keine Wahl, diese Menschen. Die können es nicht entscheiden. Ja. Und die werden vertrieben, da leiden Dürren und die kommen einfach ums Leben. Was wollen die machen? Ne? Die haben überhaupt nicht die Wahl, die sterben, ne? Sterben Kinder und denen ihre Tiere und alles. So, und das ist auch ein ganz wichtiger Kontext. Also dieses System tötet in anderen Ländern. Also aus meiner Sicht, und da gibt es auch ganz viele Dokumentationen und das ist erwiesen, denke ich auch dann. Und also diese Verhältnismäßigkeit, wenn dann Menschen oder sage ich jetzt mal vom Repressionsorgan ausgehend in den Wald gehen und von anderen Menschen, die wissen, die haben richtig Stress. Ja, also für die ist es nicht toll, die haben richtig Stress. Von denen werden dann die Baumhäuser vernichtet. Also die werden wirklich auseinandergenommen und da wird dann keine Rücksicht genommen auf das, was diese Menschen geleistet haben. Und dann ist es für mich auch so eine Art Notwehr, also es ist aus meiner Sicht jetzt immer berichtet, so eine Art Kurzschlussreaktion, Notwehrreaktion und die nehmen dann, sage ich jetzt mal, eventuell Fäkalien in Einzelfällen. Ich weiß nicht, wie viele Menschen das waren gezielt. Ich denke, das sind, wenn, dann sind es wenige, um sich dann irgendwie so ein bisschen zu verteidigen. Also ich denke, das ist so ein Verzweiflungsakt, der dann legitim ist, wenn man eben diese Verhältnisse aufbaut zu dem, was sozusagen durch die Braunkohlekraftwerke und durch viele Probleme, die wirklich die westlichen Industrienationen in anderen Ländern dieser Erde, gerade, ich sag jetzt mal, im Trikont, ich mag den Begriff auch nicht, dritte Welt, den mag ich auch nicht so sehr, also weil das auch schon wieder so eine Hierarchie ist und genau, also von daher in der Verhältnismäßigkeit betrachtet, ist es für mich dann legitim. Mhm. Also genau. Und es sind aber auch ganz wenige Menschen, die das machen. Es gibt andere Arten von Protest, ja.
Das wäre sowieso meine Frage, was ist denn an Aktionsformen jetzt so geglückt in den letzten Tagen, auch als du da warst, wie hast du das da erlebt?
Genau, also so Aktionsformen grundsätzlich sind so Barrikaden aufbauen. Also das geht ja schon ganz gut. Und das ist auch also sehr, ich war selber nicht dabei, ganz wichtig, ich war selber nicht dabei, ich habe das gesehen und habe das auch gehört über Berichte, dass Menschen einmal also die Möglichkeit haben mit Monopods oder Tripods, das sind sogenannte Holzkonstruktionen, wo dann Menschen drin hängen sozusagen und eben letzten Endes, sie setzen ja sich selber ein, ja, gewaltfrei blockieren sie mit ihrem Körper und mit ihrem Leben, letzten Endes versuchen sie den Wald zu schützen und blockieren die Zufahrtswege. Also diese Menschen, die das machen, die gehen ein sehr hohes also Lebensrisiko auch ein, weil die wirklich sehr schwer verletzt werden können auch, wenn eben Repressionsorgane mit ihnen falsch umgehen und mit diesen Konstruktionen. Also das ist eben genau dieser Punkt. Also die Menschen sind so weit, dass sie wirklich ihren Körper dafür einsetzen, um diesen Wald zu verteidigen. Also man hat die Monopods, Menschen haben die Monopods, die Tripods und dann eben die Möglichkeit mit Barrikaden, also das heißt mit Holz, die Wege zu blockieren und das gelingt auch recht erfolgreich. Mehr oder weniger. Also natürlich sind sehr viele Repressionsorgane vor Ort, Einheiten, es sind halt sehr viele Polizistinnen und Polizisten, die das dann auch natürlich wegräumen. Aber es ist halt immer so eine Zeitsache. Also man blockiert schon, Menschen sind beschäftigt, müssen das erst wegräumen und ja. Genau. Also
und was so. dann noch als abschließende Frage, die Zeit rennt. Wie werden denn die Proteste nun weitergehen? Was ist demnächst noch so geplant und gibt es auch Proteste hier in der Gegend? Das ist vielleicht noch interessant für die Leute, die das jetzt hören, die sich für den Hambacher Wald auch hier vor Ort engagieren wollen.
Genau, also hier vor Ort, also engagieren, also wir haben einmal die Klimaaktion Thüringen, also das ist unsere Klimagruppe. Wir treffen uns alle zwei Wochen, bis jetzt war das mittwochs immer, genau, aus mehreren Städten Thürings. Und bei uns werden grundsätzlich also Demonstrationen geplant, Informationsveranstaltungen finden statt. Unter anderem gibt es aktuell eine Ausstellung über den Hambacher Wald oder Hambacher Forst in Gotha im Cineplex, also bis zum 29.09. Danach können sich Menschen informieren vom 1.10. bis zum 13.10. im Laden in Weimar. Und danach ist auf dem Campus im Café Hilgenfeld in Erfurt auch dann die Ausstellung zum Hambacher Forst. Da können Menschen hingehen. Genau. Konkrete Aktionen gibt es jetzt am 29.10. ist von Greenpeace ausgehend, da weiß ich den aktuellen Stand nicht, ist eine Demonstration geplant, Solidaritätsbekundung für den Hambacher Forst. Also wenn Menschen sich informieren möchten, auch über Greenpeace Erfurt zum Beispiel oder Greenpeace Jena, die können auch Informationen dazu geben, dann sind am 6. Oktober ist eine Demonstration geplant, direkt im Hambacher Forst, in der Nähe. Dann gibt es sozusagen die Ende-Gelände-Aktion, die am 25. bis zum 29.10.2018 am Hambacher Forst bei Köln ist. Genau. Und wenn Menschen konkrete Informationen haben, also wir Menschen von der Klimaaktion Thüringen, wir organisieren auch Fahrten dann dorthin in das rheinische Braunkohlerevier.
Gut, genau. Dann also im Herbst viele Möglichkeiten, sich zu engagieren.
Ja, ganz viel. Ja.
Eure E-Mail-Adresse von der Klimaaktion, soll ich die noch eben durchgeben?
Ja.
Das
ja,
ist genau. klima-aktion-th@riseup.net. Nochmal, wenn ihr die Klimaaktion Thüringen kontaktieren wollt, unter die E-Mail-Adresse klima-aktion-th@riseup.net. Und ich sprach mit einem Aktivisten, der in den letzten Wochen auch im Hambacher Forst unterwegs war, über die Proteste und über diesen Kampf, der da geführt wird.